Die Lesung deutet schon darauf hin, dass das, was wir vielleicht als perfekt, gerecht, gut empfinden, möglicherweise nicht unbedingt das ist, was Gott sich denkt. Wir lesen von den Arbeitern im Weinberg. Das Gleichnis kennt ihr bestimmt. Lasst es auch mal in eure Herzen sinken. Ich lese aus der Luther-Übersetzung, weil Reformationstag war, bietet sich das ein. Von den Arbeitern im Weinberg. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Und sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde angeworben waren und jeder empfing einen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und sie empfingen auch ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tageslast und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.
Wow, da seid ihr ja alle. Schön bei euch zu sein. Denn man hat mir schon gesagt, ich soll ganz laut sprechen, möglichst nah ans Mikrofon gehen, damit ich von allen verstanden werde. Und dann hat einer auch gesagt, die Aufmerksamkeit ist heute sehr wenig da. Ein paar Minuten und dann schläft alles ein. Nein, nein. Sieh zu, dass du spannend und deutlich sprichst. Aber ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Und wie ich sehe, seid ihr munter und aufmerksam. Und ich will versuchen, es auch zu sein. Denn diese Predigt gilt ja auch mir. Und es geht heute um das perfekte Leben. Wir haben schon einiges dazu gehört, was man dazu braucht. Toleranz, Sorglosigkeit vielleicht, also keine Sorgen haben, keine Angst haben, vielleicht einen gewissen Wohlstand haben. All das sehen wir an, friedvolles Leben zu haben. Dafür können wir nicht dankbar genug sein. Und dann hat jemand gesagt, das gibt's ja überhaupt gar nicht. Perfektes Leben. Na, vielleicht sind wir unterwegs dahin. Und da will ich uns allen und auch demjenigen recht geben, dass das perfekte Leben natürlich auch eine Vision ist, die wir in unserem Leben entfalten sollten. Nicht vor allzu langer Zeit hatten wir einen bedeutenden Tag, und das war der Reformationstag. Erinnert ihr euch noch? Ja, selten haben evangelische Christen an diesem Tag hier in unserer Gegend noch einen Gottesdienst, aber es gibt sie. Die meisten feiern was ganz anderes. Ich sage jetzt nicht was, aber ihr ahnt schon, welcher Tag uns da in die Quere kommt. Ja gut, da geht die Post ab, und Reformation verbinden wir sehr oft mit etwas, was nur den geistigen Menschen angeht, aber nicht das gesamte Leben. Aber es hat schon Bedeutung und hat Bedeutung gehabt, dass vor 508 Jahren habe ich auch mit dem Taschenrechner natürlich gerechnet, vor 508 Jahren, am 31. Oktober 1517, ein Augustinermönch, ein Mönch namens Martin Luther, seine Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen hat, wie die Tradition es lehrt. Ob er es wirklich getan hat, ist heute noch etwas umstritten. Wir haben eben von der Einigkeit der Kirche gesungen und dass wir sie haben wollen. Auch Luther wollte die Kirche als eine Einheit darstellen. Er wollte nicht etwa sagen, so, ihr Katholiken, ab jetzt gründe ich eine neue Kirche, die nennt sich dann evangelisch oder protestantisch. Nein, nein, er wollte die Kirche auf ihre Ursprünge wieder zurückführen. Und er hatte eine ganz gewisse Frage, die wir heute nur schwer verstehen, die aber, wie ich hoffe, uns bald ins Herz gehen wird. Nämlich er fragte, wie bekomme ich eigentlich einen gnädigen Gott? Wie kann es dazu kommen, dass Gott, der mich gemacht hat und mein Leben bestimmt hat und auch ein Ziel für mein Leben bestimmt hat, wie kann ich mit ihm ins Reine kommen? Wie kann mein Leben in Ordnung kommen? Nun, ich habe dann noch mal ein Stückchen weiter modernisiert. Wie kann mein Leben perfekt sein? Wie kann es gelingen? Das perfekte Leben, was verstehen wir darunter? Was meint es eigentlich? Wie sieht mein perfektes Leben eigentlich aus? Nun, man kann auch sagen, geglücktes Leben. Aber wir ahnen schon, glücklich sein ist eine Frage der Entscheidung. Das Ziel ist der gemachte Mann oder die gemachte Frau. Aber wer macht eigentlich was, wäre dann die nächste Frage. Bin ich das selbst? Das ist jeder, der was aus seinem Leben macht. Der self-made man oder die self-made woman. Oder sind das etwa die anderen, die mich gestalten und formen? Oder soll ich einfach sagen, macht nichts? Es kommt sowieso, wie es kommt, es kütt, wie es kütt. Für Luther und den anderen Reformatoren dämmerte es, wenn etwas auf meinem Leben werden soll, dann muss ich den ranlassen, der mein Leben geschaffen hat und einen Plan für mein Leben hat. Und wenn es noch so zerbrochen heillos ist, dann kann ich mich nicht selbst aus meinem eigenen Schopf, aus dem Sumpf meiner Sünde ziehen. Nein, ich brauche dazu jemand anderen. Und dann wird die Frage schon dringender. Wie wird mein Leben heil? Wie wird es so, dass es lebenswert ist? Wie komme ich eigentlich zu einem befriedigenden Leben, von dem man und vor allem ich sagen kann, es ist gelungen? Perfekt, das heißt von seiner ursprünglichen lateinischen Wortbedeutung her, vollendet. Das Ziel erreicht haben, zielführend leben. Und darum geht es. Oder denken wir, naja, im Leben geht vieles schief, ob ich da wirklich so perfekt sein muss, das ist vielleicht auch gar nicht so ausgemacht. Ich darf doch in vielem daneben liegen, oder? Aber wer so denkt, Vorsicht vor solchem Denken, der gibt sich mit Halbheiten zufrieden. Der ist nicht ganz bei sich. Der akzeptiert auch das, was man mit einem theologischen Ausdruck Sünde nennt. Er sagt, das ist ganz normal, dass man so handelt, dass man so denkt, dass man so fühlt. Und was ist heute in unserer Zeit nicht alles normal geworden? Ehebruch. Demnächst, ihr habt ja schon den 11.11. erwähnt, beginnt die Session, Karneval nicht, da wird das sogar kultiviert. Manche denken, ein bisschen Diebstahl darf auch sein. Wenn ich einem anderen etwas wegnehme, dann gehört es mir und ich mache mir keine Gedanken darum. Und man könnte jetzt die ganzen 10 Gebote durchgehen, indem man das Böse einfach relativiert und kleinredet. Selbst das Töten der Menschen, oft ist es zur Selbstverständlichkeit geworden und man regt sich schon gar nicht mehr darüber auf, über die vielen Kriege in dieser Welt. Was ist der Mensch noch dem Menschen wert? Und in unserer Welt, ich bin froh, dass ihr nicht so geantwortet habt mit dem perfekten Leben, in unserer Welt ist es so, dass ich den Menschen taxiere, dass die Menschen taxieren nach ihrem Gebrauchswert, wozu ich ihn brauchen kann, was er mir nützt, was sie mir wirklich an Dingen bringt. Und da fragen wir uns, was hat den höchsten Wert? Was ist für uns die wichtigste Lebensfrage? Erfolg. Ein erfolgreicher Mensch. Wenn man Umfragen Glauben schenkt, auch das wurde schon gemacht, nicht nur hier bei euch in der Gemeinde. Man hat gefragt, was ist denn, gehört zu einem guten Leben dazu? Dann hat man verschiedene Dinge herausgefunden und da standen erstaunliche, vielleicht auch gar nicht so erstaunliche Dinge im Vordergrund. Das eigene Zuhause, der Genuss, die freie Zeit, natürlich das liebe Geld, das lieben wir ja sehr gerne, und die Karriere. Aber doch, es kommt bei uns der Verdacht auf, dass das alles viel zu kurz greift. Dass das nicht das eigentliche Leben, das perfekte Lebensziel sein kann. Und zur Zeit Luthers dachte man natürlich auch schon an Äußeres, aber die meisten waren sich doch sehr darüber bewusst, dass das Leben sehr kurz war. Das hat sich etwas verschoben. Damals war die Lebenserwartung so um 30, 35. Danach war man schon ein alter Mann, eine alte Frau. Es gab natürlich Leute, die viel älter wurden, aber das war so die Lebenserwartung. Es konnte schnell vorbeigehen. Heute ist die Lebenserwartung, naja, ich werde 80, mindestens 80. Aber bei manchen gelingt es dann eben auch nicht so. Die Frage, was danach kommt, wird heute seltener gestellt. Damals war sie aktuell. Was kommt eigentlich nach dem irdischen Leben? Ist dann alles fini, aus und vorbei? Oder ist es dann, fängt mein Leben dann erst richtig an? Und unter welchen Umständen lebe ich dann? Da gab es Leute, die hatten eine Idee, wie man das Leben im Jenseits verbessern könnte. Wir denken ja jetzt öfter darüber nach. Volkstrauertag ist bald, nächste Woche. Dann kommt der Ewigkeitssonntag, also das sind ja die Tage, die uns beschäftigen, Buß- und Bettag, schon nächste Woche. Was kommt danach? Wie sieht das Leben aus? Und damals dachte man, oh ja, ich habe so viel Sünden begangen, Gott kann das nicht einfach durch die Finger sehen, der wird mich bestrafen. Und man hatte die Idee, das geschieht in dem sogenannten Fegefeuer. Da leidet man eine gewisse Zeit, 100, 200, 300 Jahre, vielleicht noch länger. Das ist schon eine Ewigkeit, wenn man dann brät, wer sich schon mal verbrannt hat, der weiß, wie weh das tut. Man stellte sich tatsächlich vor, die Leute werden alle gebraten und müssen Schmerzen und Leiden an sich vollziehen lassen. Schlimme Angelegenheit. Und dann kamen einige die Idee, die haben gesagt, ja, wir haben ja nicht nur schlechte Menschen in unserer Kirche, wir haben ja auch ganz tolle Menschen in unserer Kirche. Ich weiß nicht, ob du dich dazu rechnest, aber damals hatte man dann so gesagt, und diese tollen Menschen, die nannte man Heilige, nicht? Alle Heiligen hatten wir letztens. Die werden dann gefeiert und die könnten doch etwas von ihren guten Taten, die überwiegend sind, abgeben an diejenigen, die schlechte Taten tun. Man hat dann so eine richtige Bank aufgemacht. Und wer verwaltete die Bank? Das waren die Kirchen. Nicht die ganze Kirche, sondern nur die Kirchenobersten. Die haben gesagt, also wir verkaufen die einfach, die guten Taten. Und wenn der Taler in die Kasse klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. So war der Satz von Johann Tetzel, gegen den dann später Luther gewettert hat. Luther machte nämlich eine Entdeckung. Und diese Entdeckung war, dass es etwas anderes gibt, das in der Bibel, worauf wir uns ja verlassen, als das Wort Gottes, was Gott uns sagt, etwas anderes steht. Dass der Gerechte aus seinem Glauben leben wird, das las er im Römerbrief und dann entdeckte er folgenden Text, den wir jetzt hier haben, aus Römer 3, 23 bis 26. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben. Und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. In seiner Geduld hatte Gott ja bis dahin die Sünden der Menschen ertragen. um sie jetzt um Jesu Willen zu vergeben und damit seine Gerechtigkeit zu erweisen. So steht fest, dass Gott allein gerecht ist und nur den von seiner Schuld freispricht, der an Jesus Christus glaubt. Soweit der Text. Bisschen kompliziert, obwohl ich schon eine der modernsten Übersetzungen gewählt habe hierfür. Es geht um die Gerechtigkeit, ein überholtes Thema. Ich denke nicht, über Gerechtigkeit streiten wir uns doch täglich, auch in den Medien. Und wir fragen uns in einem ersten Gedankengang, was heißt eigentlich gerecht? Ich habe von einer Geschichte gehört, da erzählte einer, wie er übers Land zur Arbeit fuhr. Da er einen schnelleren Wagen fuhr, liebte er freie Straßen und es gab nichts Ärgerlicheres für ihn, wie wenn er hinter einem langsam fahrenden Auto bleiben musste. Wahrscheinlich hatte der Sohn Wolfgang vor sich. Gut. Schlecht. Schlecht für ihn. Man muss ja nicht 100 fahren, man kann auch mal 80 fahren. Man muss auch nicht 50 fahren, man kann auch mal 30 fahren. Aber der ärgerte sich jetzt darüber und setzte zum Überholangang. Aber er hatte jetzt nun tatsächlich keinen Wolfgang vor sich, er hatte einen ebenbürtigen Menschen vor sich, der sagte, also dem zeige ich es, der mich jetzt überholen will, ich gebe auch Gas. Und dann haben die ein richtiges Wettrennen miteinander veranstaltet. Und es kam, wie es kommen musste. Im Wuppertal findet man das ja häufiger. Es wurde geblitzt, eine schöne Aufnahme gemacht. Ihr macht im Foyer ganz schöne Aufnahmen, aber die sind natürlich auch nicht richtig im rasenden Tempo. Diese Aufnahmen wurde gemacht und dann wurden beide auch angehalten und mussten erstmal ihren Führerschein abgeben. Und dann kam es. Der überholt hatte, bekam seinen Führerschein zurück. Warum? Weil dieses Blitzgerät nur die rechte Spur aufgenommen hatte und die keinen Nachweis hatten über die Geschwindigkeit. Ist das gerecht? Wir sagen nein. Gerechtigkeit empfinden wir vielfach, was mir dient oder nützt. Das ist unsere Vorstellung von Gerechtigkeit. Wenn ich weniger habe als ein anderer, dann empfinde ich es als gerecht, wenn ich jetzt auch mehr bekomme. Wir leben ja, das wisst ihr ja schon längst, in Zeiten der Verteilungskämpfe. In Deutschland wird immer weniger verdient, zumindest bekommt man immer weniger an Geld und Möglichkeiten. Und dann sagt man, naja, wer soll denn von dem großen Kuchen das größte Stück abbekommen? Wir haben dann eine Idee, das müsste eigentlich ich sein, also ich selbst. Und dann gucken wir auf die anderen, die vielleicht auch schon mal Sachen kommen. Die Frage von Leuten, die Zuwanderern, sollen die wirklich das gleiche Geld bekommen? Sollen vielleicht die Kinderreichen so viel Geld bekommen? Sollen die Alten so viel Geld bekommen? Irgendwo lässt sich immer was abziehen. Oder die Reichen, brauchen wir eine Reichensteuer und so weiter und so weiter. Können wir jetzt ausführen bis ins Unendliche. Und man diskutiert, habt ihr mal so Diskussionen mitbekommen? Ich bin ja so ein Fernsehfreak, ich bin dauernd vorm Fernseher und höre mir die Diskussionen an. Und dann wird dann argumentiert mit Leistung. Also wenn jemand sagt, also hier Zuwanderer sollten eigentlich weniger Geld bekommen, dann sagt der andere, aber die leisten doch was für unsere Gesellschaft. Und da frage ich mich immer, wenn man so argumentiert, ob wir Christen nicht dagegen halten müssten und sagen, egal was ein Mensch leistet, hier muss man leben können, auch wenn man vielleicht keine Leistung bringt. Weil wir uns um die Notleidenden, um die Menschen, die Hilfe brauchen, kümmern. Jedenfalls hat uns Jesus das vorgelebt und etwa in dem Gleichnis des barmherzigen Samariter sehr anschaulich gemacht. Helfen um des Helfens willen und nicht, weil wir denken, der leistet was. Die leisten auch was. Stellt euch mal eine Fußballmannschaft ohne Zuwanderer vor. Da kommt selbst der WSV nicht mehr klar. Aber nun gilt es jetzt, die Entdeckung des Tages zu machen. Vielleicht sogar die Entdeckung des Lebens, wie ich hoffe. Gottes Gerechtigkeit ist so ganz anders. Wenn wir sie mit unseren Vorstellungen vergleichen, dann ist uns Gottes Gerechtigkeit eben höchst befremdlich. Und wir haben es in der Lesung ja gehört, die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Da wird Gott verglichen mit einem Weinbergsbesitzer, der Arbeiter anheuert für eine Weinlese und er handelt für jeden dieser Weinlesenden einen Betrag aus, einen Denar, einen Silbergroschen. Davon kann er einen Tag und länger leben. Das ist das, was Gott uns Menschen auch übertragen garantiert und haben möchte, dass wir gut und richtig leben und dafür gibt er uns dieses Leben. Aber dann gibt es die Unterschiede. Die einen fangen schon bei Sonnenaufgang an. Andere kommen um 9 Uhr dazu, das sind die Langschläfer. Wieder andere fangen erst mittags an und die letzten erst um 17 Uhr. Und dann kommt die Auszahlung und jeder bekommt einen einzigen Silbergroschen, nur einen. Und das finden die Langarbeiter ungerecht. Arbeit muss sich doch lohnen, nicht? Warum soll denn der, der 11 Stunden geschafft hat, genauso viel bekommen, wie der, der nur eine Stunde gearbeitet hat? Findet ihr es nicht als ungerecht, wenn da Menschen den ganzen Tag arbeiten und am Schluss bekommen sie denselben Lohn wie derjenige, der gerade mal eine Stunde gearbeitet hat? Das widerspricht vollkommen unserem Gerechtigkeitssinn. Kein Arbeitgeberverband, keine Gewerkschaft würde für so eine Entlohnung votieren. Gott muss doch jedem geben, was er verdient hat, oder? Jetzt kommt die zweite Frage, die vielleicht für uns noch schwieriger ist, jedenfalls für mich existenziell schwieriger ist. Was habe ich eigentlich verdient in meinem Leben? You don't get what you deserved. Du bekommst nicht das, was du verdient hast. Und das ist gut so. Wenn wir denken, wie wir leben und wie wir eigentlich leben sollten. Und genau das ist das, was Gott uns hier sagen will, du bekommst nicht das, was du verdient hast, du bekommst das, was du brauchst, geschenkt. Gratis. Umsonst. Nicht vergeblich. Gratis als Geschenk dein Leben. Das hat sonst niemand zu bieten. Nicht mehr der Aldi, der lässt sich sogar die Parkplätze teuer bezahlen. Nichts bekommst du geschenkt, auch wenn die viel mit Gratis-Vokabeln werben. Und wenn du dein Recht bekommen willst und Gerechtigkeit erfahren willst, dann frag doch die Bibel, wie Gott über Gerechtigkeit denkt. Und da finden wir eine ganze Menge Aussagen dazu. Ich nehme nun einmal die, die ich im Matthäus-Evangelium gefunden habe. Da stellt Jesus fest, dass wir Menschen einen Hunger nach Gerechtigkeit haben und uns wünschen, dass dieser gestillt wird. Auch du und ich, wir haben einen Hunger nach Gerechtigkeit. Selig, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, so heißt es. Denn, und jetzt kommt die Verheißung, sie sollen satt werden. Und in Matthäus 5,20 macht Jesus deutlich, dass Gottes Gerechtigkeit von anderer Qualität ist als das, was wir uns als Gerechtigkeit vorstellen. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und schließlich fordert Jesus in seiner Aussage in Matthäus 6, Vers 33 dazu auf, trachtet zuerst nach dem Reiche des Herrn und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen oder zuteil werden. Da wird es auf den Punkt gebracht. Paulus sagt, Gottes Gerechtigkeit ist an Jesus gebunden. Es gibt keine Gerechtigkeit ohne Jesus. Und so heißt es, so steht fest, dass Gott allein gerecht ist und nur den von seiner Schuld freispricht, der an Jesus Christus glaubt. Er hat das so festgelegt und sich für diesen Weg entschieden. Nun mögen wir fragen, was ist denn mit meinen Werken? Zählt das denn überhaupt nicht, was ich so tue? Hier vielleicht in der Gemeinde tue, den Boden putze, hier nach vorne gehe, irgendwas rede, Geld einsammle, Kaffee kochen. Was gibt's noch? Ganz viele Sachen. Klavier spielen, ganz super. Gabe, ich bin froh. Aber Gott sagt, darauf kommt es letztlich nicht an. Es kommt darauf an, wie du mit mir lebst und mit mir verbunden bist, so wie ein Weinstock mit seinen Reben. Von Grund auf sind wir alle Sünder. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Und Paulus bekennt sogar, von mir aus tue ich aus meiner eigenen Natur nur das Verkehrte. Und sicher kennt ihr das auch, dass meine eigenen Gedanken und meine eigene Handlungen, die aus diesen Gedanken folgen, nicht recht, nicht gerecht sind. Aber wie wird etwas Gutes daraus? Ich habe schon angedeutet, indem du dich im Glauben mit Jesus verbindest und dadurch ein neuer Mensch wirst, der handelt, der denkt und der fühlt, so wie Jesus das getan hat. Nicht aus Zwang, nicht das muss ich aber tun, weil ich das so gehört, ich übe meine Tugend hübsch und fleißig, sondern weil Jesus und der Heilige Geist mich darin treiben. Schön, dass ihr viel betet. Und wir hatten ja heute jemanden sogar eingesegnet, der für die Gebetsarbeit auch sich besonders einsetzt. Ihr seid ja die Gemeinde, wo Hermann Heinrich Grafe sozusagen die gegründet hat. Und er hat einen ganz tollen Satz geprägt. Gut gebetet ist die halbe Arbeit. Satz von Hermann Heinrich Grafe. Und darum, wie erlange ich Gottes Gerechtigkeit? Paulus nennt in diesen Versen den Glauben als den Weg, über den Gottes Gerechtigkeit zu haben ist. Und dann geht es weiter in dem Text. Gott spricht nämlich jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir nur im Glauben und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Es kommt ein ganz wichtiger Satz, nur durch den Glauben, der uns geschenkt ist. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten, die ich Gott vorweise, werde ich von meiner Schuld freigesprochen. Gott spricht mich erst dann frei, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Vertrauen. Das Wichtigste, was uns fehlt. Wir erleben Stunden, die uns nicht gefallen. Krisen, in die wir nicht kommen wollen. Jemand hatte letztens zu mir gesagt, erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Vielleicht kennst du solche Momente, wo du sagst, das darf doch nicht wahr sein in meinem Leben. Das ist zu dunkel. Wo ist das Licht? Es gibt ein arabisches Sprichwort, das sagt, eine schwarze Ameise auf einem schwarzen Stein in tiefschwarzer Nacht. Doch Gott sieht sie. Vielleicht bist du so eine schwarze Ameise auf einem schwarzen Stein in einer tiefen Nacht, aber du darfst gewiss sein. Und hier beginnt dieser Sprung ins Leben. Und ich will einmal sagen, ins perfekte Leben hinein, in das gemachte Leben, nämlich weil es von Gott gemacht wird, dieses perfekte Leben. Gott sieht mich darin vertrauen, auch wenn ich nichts mehr sehe und mir alles schwarz vor Augen wird. Gott sieht deinen Kummer, er sieht deine Tränen, er weiß um deine Ängste. Auch wenn wir vor lauter Nacht Gott nicht mehr sehen, er sieht uns mit seinen alles durchdringenden Augen der Liebe an. Noch eine Geschichte. Ein Junge stand am Fenster eines brennenden Hauses. Er schrie vor Angst. Der Rauch hüllte ihn ein und nahm ihm den Atem. Der Vater kam herzu und rief zu dem Jungen herauf, er solle springen. Er würde ihn auffangen. Der Junge weinte, ich sehe dich nicht, Vater. Aber der Vater sprach, ich sehe dich. Und nun springe, ich fange dich auf. Und obwohl der Junge nichts sah, vertraute er seinem Vater und sprang durch das Dunkel in seine Arme. Was ist der Glaube? In die Arme des Vaters springen? Nicht ihm beweisen, ich kann so viel, ich bin etwas, sondern zu wissen, ich bin wertgeschätzt in seinen Augen der Liebe. Und dann kommt die Frucht automatisch. Denn ein Apfelbaum bringt, klar, Äpfel. Völlig klar. Der bringt nicht auf einmal Tomaten. Der bringt Äpfel. Darauf kann man sich verlassen, weil er alle Nährstoffe bekommt, die ihn dazu befähigt, ein Apfelbaum zu sein und eine gute Frucht zu bringen. Und wenn du so ein Apfelbaum bist, im Garten Gottes, dann wirst du Äpfel bringen, dann wirst du Früchte bringen. Nicht, weil du dich anstrengst, sondern weil Gott dies in deinem Leben bewirkt. Und das ist und bleibt das perfekte Leben. Und denk immer daran, glücklich sein ist eine Frage der Entscheidung. Amen.